Es gelten die Regeln für Change-Prozesse. Ambidextrie stellt in gewisser Weise gar keine so große Veränderung für Unternehmen dar. Wir haben bereits angesprochen, dass man beide Modi in der Regel findet und entsprechende Ansätze und Werkzeuge zumeist bereits vorhanden sind. Trotzdem haben wir es mit einem großen und tiefgreifenden Veränderungsprozess zu tun. Die Veränderung betrifft vor allem die Einstellungsebene. Die Mitglieder der Organisation müssen lernen, beide Modi nicht nur theoretisch und abstrakt, sondern praktisch und konkret als wichtig und wertvoll anzusehen, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das ist keine Kleinigkeit und es berührt mit Sicherheit die Organisationskultur und rüttelt am Selbstverständnis dessen herum, was man da eigentlich tut. Wir würden Change ungefähr so beschreiben. Die Arbeit an der Organisation, die darauf ausgerichtet ist, die Organisation zu verändern und weiterzuentwickeln, wird finanziert von der Arbeit in der Organisation, die darauf zielt, den Organisationszweck, zum Beispiel Gewinnerzeugung, zu erfüllen. Arbeit an der Organisation zieht ihre Berechtigung daraus, dass sie die Arbeit in der Organisation effektiver, effizienter, erfüllender, erträglicher und so weiter macht. Dementsprechend sind wir gut beraten, immer wieder zu prüfen, ob dieses Ziel auch tatsächlich erreicht wird. Denn die Veränderung einer Organisation aus einem bestehenden Zustand heraus ist kein Selbstzweck. Dieses Hörbuch fokussiert sich letztlich jedoch nicht auf Change Management. Dazu, wie organisationaler Wandel geplant, implementiert und gesteuert werden kann, gibt es viele Regalmeter Literatur sowie eine ganze Reihe an praktischen Ansätzen und Werkzeugen. Wir belassen es deshalb an dieser Stelle beim meckernden Chor. Wie bei jedem anderen Change-Prozess auch, ist zu erwarten, dass die Ausrichtung einer Organisation auf organisationale Ambidextrie Verwerfungen nach sich zieht und Widerstände heraufbeschwört. Und diesen sollte, wir sprachen es bereits in Kapitel 8 an, konstruktiv begegnet werden, statt ohnehin zumeist nur oberflächliche Anpassung einzufordern. Führungskräfte allein schaffen es nicht. Bevor wir die ganze Organisation ambidexter umkrempeln, könnte man darauf kommen, dass es doch ausreichen müsste, wenn die Führungskraft bzw. die Führungskräfte im Kopf ambidexter wären. Dann müsste es ihnen doch leicht gelingen, unpassende Zuordnungen von Problem und Vorgehen bzw. Instrument zu verhindern und eben nicht den kreativen Prozess durch enge Begrenzungen abzuwürgen, respektive die Prozessverbesserung mit engen Rahmenfaktoren zur Kreativstunde werden zu lassen. Das Arbeiten mit der organisationalen Ambidextrie würde sich so darauf reduzieren, die Führungskräfte des Unternehmens entsprechend zu schulen. Das ist zumindest ein bisschen richtig. Wenn wir von einer Führungskraft ausgehen, die mit viel Macht und Durchgriff ausgestattet ist, ist dieses Szenario auch denkbar. In dem Fall würde nicht hinterfragt werden, wenn dieselbe Führungskraft sich ein wenig erratisch verhält. In allen anderen Fällen ist es jedoch weder gewünscht noch sinnvoll, wenn ein und dieselbe Person vormittags, zum Beispiel an der Fertigungsstrecke, über einen Fehler motzt und schimpft, um dann am Nachmittag freudig zu jubeln, weil man durch ein fehlerhaftes Ergebnis herausgefunden hat, wie es nicht geht. Derlei widersprüchliches Verhalten wird, ohne sinnvolle Erläuterung, in der Regel nicht als gut ambidexter kutiert, sondern augenrollend als launig, zickig, hat Lieblinge abgetan. Wir haben vorhin bereits erläutert, warum es wenig sinnvoll ist, die Einführung ambidextrer Arbeitsweisen allein auf die Schultern der Führungskräfte zu legen. Nicht nur dürfte diese Aufgabe reichlich überfordernd ausfallen, sie ist ganz besonders in kontextuell ambidexter arbeitenden Organisationseinheiten darüber hinaus auch noch widersprüchlich. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass den Führungskräften im ambidextren Kontext keine Aufgabe zukommt. Es bedeutet vielmehr, dass es zuerst organisationale Strukturen und Elemente bedarf, die geeignet sind, ambidextres Denken und Handeln zu fördern. Strukturen, wie wir sie im Equilibrum-Modell beschreiben, Elemente wie Krähennester, Schalträume und Bubbles. Nur wenn diese gegeben sind, ist es wahrscheinlich, dass Führungskräfte ihrer Aufgabe in diesem Zusammenhang dauerhaft gerecht werden können.